Ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Morgen zu unserer neuen, ganz, ganz frischen Aufnahme. Wir nehmen nämlich heute direkt am Samstag auf, den 2. September. Und ja, es gibt einiges nochmal zu besprechen. Wir hatten so ein bisschen Verzögerung, es war nicht mal klar, ob wir überhaupt aufnehmen können. Daniel, dir ging es die Woche nicht so gut. Du hast dir was eingefangen, hast dich jetzt aber aufgerafft. Vielleicht gibt es auch ein paar Breaks zwischendrin, aber ja. Was tut man nicht alles, um diese Folge abzudrehen oder den Podcast hochzuladen? Meinst du,
Genau, ja.
du schaffst es heute Morgen? Geht's einigermaßen?
Ja, schauen wir mal, ja. Also die Woche war nicht so lustig. Also ich hätte jetzt bis gestern noch nicht gedacht, dass es überhaupt geht. Einige haben es ja mitbekommen, dass ich mir eine Lebensmittelvergiftung eingeholt habe und es dann auf Ende der Woche immer schlimmer geworden ist. War jetzt auch bis gestern noch krank geschrieben, sogar Krankenhaus stand im Raum. Jetzt heute
Oha.
Nacht ist es einigermaßen ein bisschen besser geworden, dass ich zumindest mal so ja durchschlafen konnte. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall schon irgendwie hin. Ich habe jetzt die
Top
letzten
also.
Tage nichts mitbekommen. Ja, an der Börse ist ja immer was los. Erzähl mal, was habe ich verpasst? Was sollten die Zuschauer wissen, was los war?
Genau, wir können mal ganz kurz, bevor wir auf ein paar Zahlen nochmal eingehen, nochmal auf den Gesamtmarkt eingehen. Man muss ja sagen, die Märkte haben sich ganz gut gehalten. Wir haben das letzte Mal am Dienstag aufgenommen. Seitdem ging es, glaube ich, unterm Strich so ein bisschen weiter nach oben. Gestern, darauf hat der Markt extrem geschaut, der US-Arbeitsmarktbericht, der kommt ja immer den ersten Freitag des Monats. Da gibt es vorab immer die ganzen ADP-Daten. Die sind aber zuletzt meistens irgendwie nicht so ganz passend gewesen zum US-Arbeitsmarktbericht. Und aktuell ist die Lage weiterhin so, der Markt hat ja Angst vor Zinserhöhungen. Und wenn dann der Arbeitsmarkt nicht mehr ganz so stark ist, dann gibt es so ein bisschen Erleichterung, dass die Fed nicht mehr die Zinsen erhöhen muss, dass dann diese Lohnpreisspirale nicht mehr so stark ist. Und dementsprechend war das sehr wichtig gestern, die kam um 14.30 Uhr und der Arbeitsmarkt war wieder stärker als erwartet. Wahnsinn, die Prognose lag bei 170.000 neuen Stellen, es waren aber 187.000 neue Stellen. Was jetzt, wenn man das so sieht, erstmal sagt, okay, das ist dann doch negativ, weiter Druck auf dem Arbeitsmarkt. Wobei auch da muss man so ein bisschen schauen. Ich glaube, das war letztes Jahr oder so. Da gab es teilweise noch über 300.000 neu geschaffene Stellen. Es gibt noch weitere Komponenten immer bei dem Arbeitsmarktbericht, unter anderem die Stundenlöhne. Die sind natürlich auch sehr wichtig. Die sind aber nur um 0,2% gestiegen gegenüber dem Vormonat. Da war die Prognose eben 0,3%. Und was mich verwundert, die Arbeitslosenquote, die ist ja auch sehr gering in den USA. Da war die Prognose 3,5%. Und es sind 3,8% geworden. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Müssen wir mal nochmal nachschauen. Vielleicht sind viele neue Leute, die sich gar nicht arbeitslos gemeldet haben, neu auf den Arbeitsmarkt gekommen. Vielleicht haben sie vorher irgendwelche anderen Sachen gemacht. Oder es gibt Zuwanderung oder so und die haben sich arbeitslos gemeldet. Auf jeden Fall ist das natürlich in dem Sinne jetzt auch positiv, weil man sagen kann, okay, es gibt wieder mehr Arbeitskräfte. Dadurch steigt dieser Druck, höhere Löhne zu zahlen, weil es war ja teilweise echt krass hier, was die Airlines jetzt neu zahlen. Oder wir hatten es, glaube ich, mal UPS. Als UPS-Fahrer verdienst du irgendwie $170.000 im Jahr. Das ist absoluter Wahnsinn. Und dementsprechend hat der Markt, der US-Markt, darauf dann auch etwas positiv reagiert. Und wir sind freundlich ins Wochenende gegangen, wobei es war so ein bisschen gemischt. Ja. Und ich weiß nicht, ganz kurz noch vielleicht Blick auf den DAX, weil der war mal kurz über 16.000, er hat es aber nicht geschafft, sich drüber zu halten. Ich glaube, das könnte nochmal ein ganz eigenes Thema werden. Volkswagen, die wurden abgestuft von der UBS auf Sell mit Ziel 100. Also eine Abstufung auf Sell ist schon echt immer krass für den Markt. Und Volkswagen war dann auch 5% im Minus am Freitag. Und das hat alles mit runtergerissen. Auch eine Mercedes, eine BMW. Wir haben ja noch Zulieferer wie eine Conti. Und das ist natürlich für so einen Index wie den DAX nicht gerade förderlich, wenn ein ganzer Sektor so schwach ist. Wir hatten ja noch die Preissenkungen von Tesla. Die Tesla-Aktie war übrigens auch am Freitag stark im Minus. Da war ich sogar mal short. Habe also auf der Short-Seite was mitgenommen. Denn wenn Tesla immer weiter die Preise senkt, man kann sich's vorstellen, das ist nicht gut für die Margen. Vielleicht können wir ja mal insgesamt irgendwann dann Themen machen, nochmal die Autoaktien. Ich glaube, viele sagen ja immer, Volkswagen, ja, die ist so günstig, hat irgendwie ein KGV von 4 oder 5 und so. Und dann trotzdem fällt die Aktie immer weiter. Ist das eine Value-Trap oder ist das jetzt eine einmalige Gelegenheit? Ja? Ich glaube, darüber kann man sehr lange und
Nee,
sehr viel diskutieren.
ich habe erst vor kurzem ein Video drüber gemacht, ja, mit
Ah,
verschiedenen
okay.
Autobauern im Vergleich, ja, also KGV sind ja seit jeher relativ niedrig, aber VW hat gerade ganz andere Probleme. Also wenn das Management schon sagt, die Zukunft von VW steht auf dem Spiel, ich glaube, dann weiß man, was da gerade geschlagen hat. Ja, also VW hat gerade wirklich massivste Probleme in mehreren Bereichen gleich. Ja, vor allem eben auch China setzt ihnen jetzt hart zu, weil sie sagen selber, ohne das China-Geschäft und Teile-Geschäft können sie gar nicht profitabel arbeiten. Also da sieht man, da gibt es schon gerade einige Probleme. Und ja, man weiß es ja, wenn man niedriges KGV hat, ist oft die Schwelle zu gar keinem KGV gar nicht mehr so weit. Und das ist bei den
Eben.
Autobauern leider oft eben dann auch gegeben. Aber da können wir mal eine extra Folge drüber machen. Genau, das
Genau.
ist
Übrigens, da gibt es auch
heute.
noch ein, es gibt noch ein sehr langes Interview mit dem Herrn Zipse von BMW. Fand ich auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es immer noch arrogant ist, aber er wischt immer noch so gefühlt die Probleme ein bisschen weg, muss ich sagen, ne? Und sagt so, ja, nee, wir sind toll aufgestellt und ja, die Chinesen, die kommen zwar vielleicht nach Europa, aber ja, das schaffen wir schon und so. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor wir in die Zahlen gehen, jetzt haben wir ja den September, ne? Den 2. September. Und dort sieht so aus, dass wir im Durchschnitt im September extrem schwach laufen. Also 2022 war ja das Allerschwächste im September mit minus 9,3%. Davor 2021 minus 4,8%. Davor minus 3,9% 2020. Also man muss sich da so ein bisschen auf Gegenwind einstellen. Ja, vielleicht gibt es nochmal ordentliche Rücksetzer. Aber wir können jetzt mal schauen und gucken, was du mitgebracht hast. So an Zahlen wollen wir mit Salesforce loslegen.
Ja, denn man kann sagen, also so die letzten Zahlen, die reported worden sind, die geben nicht Grund zur Besorgnis. Also allen voran Salesforce, auch CrowdStrike und Lululemon, das sind so die drei, die wir heute mitgebracht haben. Also alle drei wirklich beeindruckend. Also ich muss sagen, ich habe Salesforce mal eine Weile gehabt und habe die wahrscheinlich zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt verkauft, weil da hat sich über mehrere Quartale hat sich das Ganze wirklich sehr negativ entwickelt damals. Ja, man hatte so das Gefühl, dass sie auch so den SAP-Weg gehen, dass immer mehr Kosten verursacht worden sind bei immer weniger Wachstum. Und jetzt muss man sagen, das war ein wirklich sehr gutes Quartal, vor allem eben, wenn man so das aktuelle Umfeld bedenkt. Ja, also die Umsätze, die sind um 11% nach oben gegangen auf 8,6 Milliarden. Und was ja also wirklich lange immer so ihr Problem war, war so die Profitabilität. Und diesmal haben sie fast 1,3 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Im Vorjahr war man bei 68 Millionen. Also das ist ein Riesensprung und das auch nicht aufgrund von irgendwelchen Einmalbelastungen oder ähnliches. Also das Gross Profit ist von 5,6 Milliarden auf 6,5 Milliarden angewachsen, also deutlich im zweistelligen Bereich und auch stärker als die Umsätze von den Wachstumsraten her. Also das ist wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Zusätzlich hat man Kosten eingespart bei Research Development, das ist zurückgegangen von 1,3 auf 1,2. Marketing hat man fast 10% eingespart von 3,4 auf 3,1 Milliarden. Das sind unter dem Strich wirklich sehr starke Zahlen gewesen. Also die Total Operating Expenses, die sind von 5,4 Milliarden auf 5 Milliarden, obwohl man ja zweistellig gewachsen ist. Und damit bleiben dann unter dem Strich auf einmal über 1,2 Milliarden Dollar übrig. Also muss man wirklich neidlos anerkennen. Also ich habe da auch keine Probleme damit, dann zu sagen, also dass ich damals da wirklich ein bisschen zum falschen Zeitpunkt ausgestiegen bin, weil sie da wirklich keine gute Figur abgegeben haben über viele Monate hinweg. Und dann war ja auch noch eben das schwache Marktumfeld, bei dem man sich eh vorstellen konnte, dass ihre zukünftigen Ergebnisse nicht gut werden, weil es hat auch nie so, man hat nie so das Gefühl gehabt, dass sie wirklich großes Interesse daran haben, also an den Kosten zu sparen. Und auf einmal, wahrscheinlich hat es dann so diesen Funken gebraucht, dass sie gesagt haben, okay, jetzt bin ich ausgestiegen, dann müssen wir doch mal auf die Kostenbremse drauf treten. Ja, ich weiß nicht, wie hast du die Salesforce-Zahlen ansonsten oder siehst du es irgendwie anders? Ich finde, also vor allem auch
Nee.
kurzfristig gibt es eine sehr gute Figur ab, ja.
Genau, ich habe sie auch im Langfristdepot, ich habe sie zum Glück gehalten, aber du hast recht, ne? Die war dann in den letzten Quartalen, also im Jahr 2022, haben sie weiter munter die Kosten hochgefahren und dadurch ist die Marge immer kleiner geworden und ich glaube, der Herr Benioff hat dann irgendwann echt Druck bekommen,
Ja.
um dann quasi so ein bisschen auf Zuckerberg Ja der Effizienz auszurufen und hat dann eben auf die Kostenbremse gedrückt und das ist natürlich bei einem
Stand ja
Softwaremodell.
sogar eine Absetzung im Raum, ne?
Ja.
Also, und vor allem, was ja auch das Schlimme damals war, gefühlt die ganze Führungsetage hat Salesforce verlassen. Und das war für mich wirklich so ein bisschen so die Red Flag dann, nur weil jetzt mal zwei, drei schwächere Quartale dabei sind, verkaufe ich nicht unbedingt. Ja, aber dass dann einer nach dem anderen auch das Unternehmen verlassen hat, ja, das war schon wirklich kritisch, fand ich. Die sind dann aus der Rule of 40 raus, die Magic Number ist sehr schlecht gewesen. Also die war ja mit 0,1 in gleich mehreren Quartalen quasi gar nicht mehr vorhanden. Also
Ja.
das war durchgehend wirklich sehr besorgniserregend, ja. Aber ansonsten, du bleibst da weiterhin lange an Bord oder siehst du da auch irgendwie mal kurzfristigen Trade jetzt, wenn es so läuft? Also dass man zum Beispiel eine
Nee.
größere
Also,
Long-Position oder so noch aufbaut.
ja, also wenn man sich mal, also die Reaktion auf die Zahlen, um darauf nochmal drauf zu schauen, die war ja positiv. Die kam, glaube ich, mit plus 8% rein, ist dann aber abgebröckelt auch. Weil, wenn man sich mal den Verlauf jetzt so ein bisschen ansieht, die ist natürlich auch jetzt schon ganz gut gelaufen. Das muss ich nochmal gerade hier schauen. Denn es gibt ja auch immer die Erwartungshaltung, was dann geliefert wird. Und beim Umsatz, die 8,6 Milliarden, da hat man im Endeffekt die Erwartungen getroffen. Minimal nur drüber mit 11,4% Wachstum. Beim Ergebnis lag man schon recht deutlich drüber mit 2,12 $. Da wurden 24 Cent weniger erwartet. Also das war positiv. Aber ob das natürlich jetzt noch reicht für so einen riesigen weiteren Run, schwer zu sagen, ja. Aber man sieht trotzdem, dass da das Management echt guten Job gemacht hat. Sie haben auch
Ja.
noch 1,9 Milliarden Aktienrückkaufprogramm jetzt im letzten Quartal umgesetzt. Und ansonsten, ja, ich bleib dabei. Wie siehst denn du das jetzt so? Steigst du jetzt neu ein auf dem Niveau? Ich habe gerade mal geschaut, also es werden jetzt 7,43 $ und danach im Jahr 9,08 $ erwartet. Also günstiges Jahr ist ja weiterhin nicht, ne? So irgendwie KGV irgendwie 25, 30, sowas in die Richtung. So, wenn ich das mal ganz, ganz grob
Ja.
überschlage bei jetzt zuletzt 11% Umsatzwachstum, ja, ist das für dich jetzt nochmal ein Kauf oder Rücksetzer abwarten? Sie haben ja auch sehr viel KI-Fantasie, ne? Sie haben ja auch gesagt, Sie bringen hier KI-Tools und so weiter raus. Vielleicht beschleunigt sich das Wachstum ja sogar.
Ja, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es bei mir jetzt auf jeden Fall kein Thema, weil wie sie in der Firma ist wirklich einiges los gewesen. Sie müssen ja jetzt natürlich dann auch in der näheren Zukunft dann erstmal, sagen wir mal, ein gutes Quartal oder jetzt ein wirklich starkes Quartal, was auch profitabel ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man da jetzt völlig über den Berg ist oder so. Also sie müssen jetzt dann halt auch mal wieder zeigen, dass sie jetzt dann auch wieder anfangen, stark zu wachsen. Wobei sie das wirklich gut gehalten haben in dieser aktuell schwierigen Zeit. Ja, aber wie du sagst, also das Unternehmen ist weit davon entfernt, irgendwie günstig bewertet zu sein. Und ich habe ja das Geld dann auch direkt in andere Unternehmen dann gleich wieder reingesteckt damals. Deswegen, also wäre jetzt für mich zum aktuellen Zeitpunkt, also ich finde, dass sie gute Arbeit geleistet haben, definitiv, ja, aber für mich jetzt erstmal auf jeden Fall kein Thema mehr, ja.
Ah, genau, aber du hast gesagt, Rule of 40, da sind sie jetzt sogar wieder drüber. Ich glaube, bei 43 oder so sah sie wieder ganz gut aus und sie sind eben hochprofitabel. Ja, das ist natürlich schon krass. Und wenn das so weitergeht, wird das Unternehmen halt nie günstig sein. Das ist ja immer bei den US-Aktien so, bei den großen. Die sind halt meistens nie günstig. Ja.
Ja, genau. Ein
Genau.
Unternehmen, das in der
Okay,
Regel
super.
als noch teurer ist, ist CrowdStrike. Aber ich muss sagen, CrowdStrike hat, glaube ich, in den letzten 3 oder 4 Jahren noch nie einmal wirklich enttäuscht in einem Quartal. Also, das ist mal wirklich ein Wachstumsunternehmen, wie man sich so vorstellt. Und die sind auch dieses Mal wieder im letzten Quartal. Man muss sich ja vorstellen, die kommen von Jahren her, wo sie 60, 70% gewachsen sind und die sind immer noch mit 37% gewachsen und auch die Annual Recurring Revenues, also sprich die wiederkehrenden Umsätze, sind um 37% gewachsen. Also das Unternehmen ist ein absolutes Brett. Die Rule of 40 ist bei denen bei weit über 60%. Also auch wirklich eine sehr starke Kennzahl bei denen. Und das zeigt für mich auch wieder, dass sie einen der stärksten CEOs überhaupt haben, also mit George Kurz zusammen, was der aus dem Unternehmen gemacht hat. Und was ebenfalls mit Sicherheit sehr positiv ist, dass sie das erste, oder ich glaube, es müsste sogar das erste Quartal gewesen sein, in dem sie ein positives Ergebnis erwirtschaftet haben. Also mir wäre es nicht bekannt, dass sie schon mal in den grünen Zahlen waren. Man muss da natürlich ein kleines bisschen vorsichtig.
Nach Gap meinst du, gell? Nach Gap ganz knapp positiv waren.
Man muss natürlich da ein bisschen also vorsichtig sein, denn man darf dabei nicht vergessen, 36 Millionen hatten sie aus Interest Income, also das ist ja nicht ihr Geschäftsmodell, sie sind ja keine Bank oder so, also ohne die hätten sie es nicht geschafft. Also sie hatten einen EBIT, also im negativen Bereich von 15 Millionen, aber da sieht man, wie nah sie jetzt mittlerweile am Break-Even sind, beziehungsweise am positiven operativen Ergebnis. Also CrowdStrike hat, finde ich, in den letzten Jahren ja wirklich sehr vieles richtig gemacht. Also es hat sich immer wieder gezeigt, was es für ein starkes Geschäftsmodell hier ist. Und es sieht weiterhin alles wirklich sehr gut aus, aber ist eben auch ein Unternehmen, das regelmäßig wirklich wahnsinnige Bewertungskennzahlen aufruft. Ja. Aber sie sind dem eigentlich auch fast immer gerecht geworden. Also aktuell sind sie so ungefähr mit dem 16-fachen des Umsatzes bewertet. Was sagst
war
du
zu CrowdStrike? War aber auch schon mal viel höher. Gell? Das war auch
ja, natürlich. Also CrowdStrike, ich glaube, die waren sogar mal Nähe der dreistelligen, oder? Also die waren mal wirklich unfassbar hoch bewertet. Ja, also davon sind sie jetzt mittlerweile auch weggekommen. Ist aber ein Titel, der jetzt zum Beispiel auch nicht mal ansatzweise so stark abgestürzt ist wie andere Werte. Also ich sehe gerade, nee, wobei ich glaube, beim Dreifachen waren sie nicht. Also ich sehe so das Allzeithoch war so ungefähr bei 293 Dollar. Jetzt sind sie aktuell bei 163, also so ihr Tiefpunkt war man so bei 95 Dollar.
Haben sich auch gut entwickelt dieses Jahr, ne, vom Tief, aber das haben ja die meisten Tech-Unternehmen.
Ich weiß nicht, hast du CrowdStrike so auch mal so als Trade oder so mal verfolgt?
Hatte ich mal auch drinne, jetzt aber hatte ich jetzt über die Zahlen, hatte ich sie natürlich auch nicht, weil eben, wir erinnern uns an Fortinet, -25%. Ja. Das ist halt das Problem bei den hochbewerteten Cybersecurity-Aktien. Wenn dort enttäuscht wird, dann gibt's richtig auf den Deckel. Und ja, das will ich da nicht eingehen. Ich habe aber auch eine Position im Langfristdepot, aber ich hatte auch Fortinet im Langfristdepot eine kleine Position. Und da habe ich auf den Deckel bekommen. Bei CrowdStrike sieht's gut aus. Das ist übrigens das zweite profitable Quartal nach Gap, steht hier in der Pressemitteilung. Hab's auch gar nicht gedacht. War anscheinend im letzten auch schon ganz knapp positiv. Ja, und du hast gesagt, sie haben auch positiv reagiert. Nee, sie haben gar nicht erst, sie waren ganz kurz im Minus, dann waren sie minimal im Plus und auf einmal sind sie am nächsten Tag plus 9% gegangen, ja, weil die Zahlen waren gut, die ganzen Analysten haben die Kursziele erhöht. Sie haben beim Umsatz die Erwartungen knapp geschlagen, beim Ergebnis nach Non-GAAP haben sie deutlich geschlagen, das sieht man oft zuletzt. Ja, denn die ganzen Unternehmen haben wirklich auf die Kostenbremse gedrückt beim Umsatz, meistens im Rahmen oder knapp drüber, aber im Ergebnis hier auch bei CrowdStrike 74 Cent Non-Gap erwartet wurden eben 18 Cent weniger. Also das sind schon krasse Steigerungen nach oben. Und eben auch der Ausblick, der ist auch sehr deutlich drüber fürs Fiskaljahr 24. 2,80 Dollar bis 2,84 Dollar, da war der Konsens 2,39 Dollar. Also sieht echt weiter gut aus bei CrowdStrike.
Ja, und ich sehe auch gerade
auch spannend
weil ihre Grossmargin ist auch zum Vorjahr nochmal gestiegen. Also im Vorjahr hatten sie schon eine Grossmarge von 73,7. Nun sind sie bei 75% rausgekommen. Ja. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, also die wachsen, also eben die wachsen auch wirklich gut, also auch eben auf einem profitablen Weg dann. Und da muss man sagen, also für mich wirklich eines der spannendsten Cybersecurity-Unternehmen, die es so am Markt gibt. Ja, aber wie es mal einer so schön bei mir im Discord formuliert hat, wenn man nur genau wüsste, was die machen. Ich finde, es ist halt brutal schwierig so als Außenstehender, wenn du dann nicht aus der IT kommst oder so im Cybersecurity-Bereich. Wie willst du da einem jemals erklären, was die machen? Ja, das ist
brutal schwer, ja. Ich bin, also ich weiß nur damals von früher noch, ne, um so Firmennetzwerke oder End-to-End Geschichten da alles zu schützen, Das ist verrückt, was die da für einen Aufwand betreiben. Und mir haben viele gesagt, dass diese CrowdStrike-Plattform, die nutzen das. Und das ist richtig gut. Übrigens auch Zscaler wurde auch mehrfach immer gelobt, dass die halt echt top sind. Aber klar, von außen, ja, wie soll
Es
man da wirklich
ist
einschätzen können, was
schwierig,
da der
ja,
Beste ist? Ne?
aber wenn man eben so die Zahlen sich anschaut, das Management und die Entwicklung, dann muss man einfach sagen, also wie ich finde, wirklich ein Top-Unternehmen. Und wenn man sich in dem Bereich auskennt, ist es definitiv ein Unternehmen, das ich mir mal näher anschauen würde. Wenn ich wirklich nur nach Zahlen und Management gehen würde, würde ich sagen, ja, absolut lohnenswert, da mal einen genauen Blick drauf zu werfen, ja. Und wir haben ja
Und
das
nochmal ganz
letzte
kurz
Mal,
zum Ende,
ja.
ganz kurz zum Ende, was ich hier gerade nochmal hier die Zahlen offen habe. Ne? Das ist ja immer das Tolle. Du hast ja gesagt, die Bruttomargen sind so brutal hoch und die ganzen Softwareunternehmen, sowas wie CrowdStrike, die können es halt krass managen mit ihren Sales- und Marketing-Ausgaben. Also sie können, wenn sie wollen, schnell hochprofitabel werden. Sie haben jetzt wieder 282 Millionen ausgegeben, nochmal gesteigert gegenüber dem Vorjahr. Wenn sie das ein bisschen runterfahren, dann drucken die halt Geld, ne? Aber klar, da geht das
Ja,
Wachstum wahrscheinlich auch
aber das
zurück, aber
braucht man
das ist
jetzt auch,
nochmal
glaube ich,
wichtig zu
jetzt
wissen.
nicht wirklich. Deswegen, es geht ja immer
Nee,
darum,
ich
ob
glaube, die
man es
fahren jetzt so
könnte.
diese schwarze Null so ein bisschen und damit sind die Leute zufrieden, also damit ist die Börse zufrieden.
Ja, die haben auch, ich sehe gerade, ich habe ihre Bilanz offen, also die haben über 3 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln in ihrer Bilanz stehen. Das ist sogar mehr, als sie es im
Ja.
Anfang des Jahres hatten. Da waren sie mit Short-Term Invests bei, was sind das, 2,7 Milliarden, also es ist fast eine halbe Milliarde, fast mehr als noch vor 6 Monaten.
Haben
Sie haben fast keine Schulden, also das ist auch ein Unternehmen, das Bilanz sehr gut darstellt. Also müssen sie auch nicht um jeden Preis jetzt da in die Profitabilität mit rein oder das hervorheben, so wie es eine Palantir gerne macht, ja, wenn sie da das positive Ergebnis von 0,01 Dollar dann als haben oder anders gesagt in einem Cent, dass man sich glaubt, beim ersten Mal haben sie 37 Mal erwähnt im Earnings Call, dass sie jetzt profitabel sind. Das braucht man dann halt da einfach nicht als Unternehmen, ja, weil die da wirklich sehr gut
Und
dastehen, eine
Palantir
gute
wächst
Arbeit
keine
machen.
30% plus, sondern wächst extrem langsam, ne?
Nee, ja, ich
Deswegen, das
weiß,
ist
Frank
ja,
Thelen
das
hätte das
ja.
gerne, dass sie mit 30% wachsen. Das hatte er ja auch immer angekündigt. Ja, Alex Karp ja eigentlich auch. Da war er sich auch noch bis vor kurzem sehr sicher. Aber gut, anderes Thema wieder, genau. Wir hatten ja zuletzt auch über die Sportartikelhersteller gesprochen und die großen Probleme im Einzelhandel, die es in den USA gibt. Es gibt aber ein Unternehmen, auf die hat es lustigerweise keine wirklichen Auswirkungen gehabt. Eher im Gegenteil, die haben, finde ich, jetzt rein von den Zahlen wirklich ein sehr positives Bild abgegeben. Das ist Lululemon. Das ist ein Unternehmen, das bekannt dafür ist, ja, hochwertige Sportmarken, aber eben in seinen eigenen Stores zu vertreiben. Sie kommen ursprünglich aus Kanada, sind aber weltweit tätig. Also Michael hat es auch gesagt, die haben sogar in Frankfurt einen eigenen Store. Also auch in Europa sind sie
Ich kenne
mittlerweile
die schon sehr
vertreten.
lange, ja. Ich kenne die schon sehr lange durchs CrossFit von früher. Damals haben die da. CrossFit ist ja viel mit USA, da hatten damals schon die Frauen hatten so diese Lululemon-Hosen an, die kannte ich damals noch gar nicht. Da habe ich mir okay, krass, weil die Qualität, also weil ich glaube, viele kennen das nicht, aber wenn man sich das mal anschaut und so, das ist schon eine andere Qualität nochmal als jetzt Nike und so weiter. Das ist aber auch viel, viel teurer nochmal. Also die Preise, es ist absoluter Wahnsinn.
Ja, und man muss sagen, die Umsätze 18% plus. Und was da natürlich jetzt aber das Interessantere ist, was haben die Margen gemacht? Und wir haben es ja gesehen, die Retailer, die wir so bisher drangenommen hatten, die haben gelitten bei Lululemon genau das Gegenteil. Denn die Gross Margin, also das Gross Profit, das ist von 56,5 auf 58,8% hochgegangen. Also man sieht, nicht jedes Unternehmen leidet gerade unter diesen Bandendiebstählen. Da kann man jetzt natürlich dann auch sagen, ja, vielleicht ist es eben auch, weil sie eben weltweit eben mehr tätig sind. Das ist natürlich jetzt schwierig da zusammenzufassen, aber man sieht eben auch, es gibt Unternehmen, also es sind nicht alle Unternehmen von dieser ja, Situation betroffen, weil mittlerweile, seit wir drüber gesprochen haben und mal so die ersten Videos über diese Diebstähle angeschaut hat, werden mir jetzt natürlich immer mehr vorgeschlagen, also auch teilweise, wie es in den Baumärkten und so dort abgeht, ja, das ist wirklich Wahnsinn, ja. Und unter dem Strich ist Lululemon auch ein Unternehmen, das sehr viel Geld verdient, also das Net Income ist von 200 189 Millionen auf 341 Millionen angewachsen. Ein wirklich starkes Quartal. Wie siehst du das? Was ist dir bei den Zahlen noch aufgefallen?
Ja, also ich muss sagen, also die Marktreaktion war auch sehr positiv, die ist auch am Freitag dann richtig durchgezogen nach oben. Du hast es gesagt, und ich, wie gesagt, ich kenne das Unternehmen halt, deswegen ich fand das schon immer richtig gut, auch vom Konzept her. Wir haben auch, wie gesagt, hier in Frankfurt so einen Store. Wenn du dort reingehst und dir die Preise anschaust, du fällst tot um. Ne? Aber wir haben auch wirklich für Männer gute Sachen. Ich habe da auch einige so kurze Hosen von. Die sind einfach geil, die Sachen. Ne? Das ist, die haben so richtig schön Stretch und sind gemütlich. Die haben so einen richtig guten Bund. Das ist ja wirklich Focus Running und Focus Yoga für Frauen. Die haben auch so ein bisschen Equipment-Kram, so Yoga-Matten und so. Aber da kostet wirklich eine Hose über 100 Euro. Ne? Das ist, oder so ein, die haben halt so ein Anti-Stink-Shirt für Männer mit was weiß ich für einer Technologie. Kostet halt ein T-Shirt 80 Euro. Ja, ich gehe immer zu diesem, da gibt's einen so ein Sale-Kleiderbügel immer, da gehe ich immer und guck mal, ob es da was gibt, ne? Weil das ist, ich finde das echt übertrieben, aber ja, die Leute stehen drauf, die Leute mögen das, und die haben auch ein Shop-Konzept so, wo du dann in den Stores dann deine Yoga-Session machen kannst. Also die haben auch, die bauen auch so eine Community und so weiter, ne? Das ist wie so eine Familie und so, also die machen das schon gut, und ich glaube, Lululemon, du hast es gesagt, das gibt's auch selten in anderen Stores. Ich meine gelesen zu haben, jetzt aber entweder bei Zalando oder bei About You kommt Lululemon jetzt auch rein, sozusagen. Also die haben nur so ein paar wenige Partner. Den Rest machen sie über einen eigenen Online-Store oder über ihre Stores in den einzelnen Städten. Und sie gucken auch extrem auf Nachhaltigkeit zum Beispiel. Na, da machen sie auch ganz viel und die schmeißen da nichts weg und so weiter. Da gibt es immer so eine Charge mehrmals im Jahr und das gibt's dann und das war's dann irgendwie so in die Richtung. Also das ist schon sehr krass, wie sie das machen. Und ja, also wer so einen Laden mal hat, geht da mal hin und schaut euch's mal an. Also die Qualität der Sachen ist echt überragend. Ne? Und wie gesagt, die Zahlen, der Ausblick war auch richtig gut, der kam auch gut an. Da will man jetzt wieder 17 bis 18% wachsen. Und ja, ich fand die Zahlen auch insgesamt stark. $12,02 bis $12,17 soll der Gewinn, glaube ich, jetzt im laufenden Quartal sein. Ich weiß nicht, hast du dir das mal so fundamental angeschaut? Denn sie wachsen stärker als die anderen und sind aber, glaube ich, höher bewertet, oder? Wahrscheinlich.
Ja, das ist so von jeher eigentlich ihr Problem gewesen. Ich habe sie schon auch das ein oder andere Mal auf meinem Kanal vorgestellt, aber wir reden, also ein aktuelles KGV, da sind wir deutlich über 50, auch Forward
Ja.
KGV deutlich über 30, ein Price to Free Cashflow aktuell von 90. Also das ist so ihr großes Problem. Also sie liefern wirklich stabile Zahlen ab, auch gutes Wachstum. Aber ja, man muss dann natürlich bei den Bewertungskennzahlen dann also wirklich berücksichtigen, wie hoch die Aktie bewertet ist. Ja, auf Jahressicht hingesehen sind sie auch gerade auf ihrem absoluten Hoch. Also sie waren zwar schon mal höher, das war im Jahr 2021, aber aktuell sind sie wirklich sehr hoch von der Bewertung her einfach und eben auch
Ja.
auf 52 Wochen Sicht auf ihrem absoluten Höchstpunkt, ja.
Aber wenn ich es gerade mir mal anschaue, sie sind jetzt wieder auf dem 52-Wochen-Hoch, aber wenn man sich mal so rauszoomt, den Chart, so bis 2021, da hat sich nicht viel getan. Also seitdem laufen sie im Endeffekt so ein bisschen seitwärts, wachsen so ein bisschen in die Bewertung rein. Wenn man mal noch weiter rauszoomt,
Ja.
sieht man, wie viel Wert für die Aktionäre geschaffen wurde. Also eigentlich ein tolles Unternehmen. Vielleicht kann man da mal so eine Einstiegsposition nehmen und dann, wenn man es nochmal einen Rücksetzer gibt, dann nochmal weiter einsteigen. Aber ja, ich bin leider auch nicht dabei. So, und wir haben ja das letzte Mal über John Deere gesprochen, die ich mir anschauen wollte. Und ich bin ja immer noch auf der Suche nach einigen spannenden Dividendentiteln aus den USA, wo es vielleicht auch einen kleinen Rücksetzer gab, wo man ein, ja, Fragezeichen vermeintliches Schnäppchen machen kann. Und Daniel, du hast mir ja nochmal jetzt zwei, drei Werte mitgebracht, die ich mir zumindest mal anschauen kann. Also schieß mal los, ich bin gespannt, was du dabei hast.
Genau, ich bin mal in die Tiefen meiner Watchliste gegangen. Amerikanische Werte habe ich en masse. Ja, bei Dividendenwerten, da sieht es dann schon etwas dünner meistens aus, weil ich ja eher so eine Wachstumsstrategie fahre. Aber ich sage immer, die Dividende spielt für mich keine Rolle bei einem Unternehmen. Also sprich, es gibt auch Dividendenwerte, die trotzdem für mich gute Aussichten haben, auch vom Kurs. Kurspotenzial her. Und es gibt drei Unternehmen, wo ich sage, die passen da eigentlich auch so ein bisschen ins Thema rein oder sind ähnlich stark aufgestellt, sage ich mal, wie jetzt eine John Deere. Ja, also das erste Unternehmen wäre Kroger aus den USA. Das ist für mich so aktuell der interessanteste Retailer. Sie sind die Nummer eins im Lebensmitteleinzelhandel in den USA und haben auch, wie ich finde, aktuell eine wirklich attraktive Bewertung. Also wir reden hier von einem aktuellen KGV von 13, ein Forward-KGV im einstelligen Bereich, also 9,8, zumindest laut einem meiner Screener, ein Price-to-Free-Cashflow von 11,4 und die Zukunftsaussichten, die sind eigentlich stabil. Also man rechnet hier auf jeden Fall mit einer guten Entwicklung, also sprich mit einem Wachstum, zwar nur im einstelligen Bereich, aber ich meine, bei solchen Bewertungskennzahlen muss man erstmal Unternehmen finden, bei denen man davon ausgeht, dass sie weiter wachsen werden. Und zusätzlich muss man sagen, Marktpositionen unumstritten, also da sind sie wirklich sehr stark in den USA, sind sehr attraktiv. Auch, also wenn man so die Mischung betrachtet, das habe ich auch schon öfters auf meinem Kanal mal gesagt, so von den Retailern her bieten sie eigentlich einen Mix an, den es nur selten gibt. Sie haben eine Dividendenrendite von 2,5%, aber auch wirklich gute Wachstumsraten. Und das bieten dir zum Beispiel eine Walmart oder eine Costco nicht. Eine Walmart wächst bei der Dividende quasi gar nicht mehr und eine Costco hat eben eine fast nicht relevante Dividendenrendite. Also das sind so für mich immer so gerade bei dem Thema Dividende wichtig, dass man eben schon eine Rendite hat, die irgendwie relevant ist, aber auch noch so Wachstumspotenzial bietet. Und das bringt für mich Kroger mit. Hast du dir die Aktie schon mal angeschaut?
Nee, nicht wirklich. Ich kannte, also als ich in, sind die in Kalifornien? Habe ich die gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein, als ich jetzt letztes Jahr da war. Meinst du, abgesehen davon, Thema Diebstahl, wir hatten es ja mal, ich habe auch jetzt vor kurzem Dollar Tree gesehen, die haben jetzt auch wieder gesagt, ja, zu viel Shrink, richtig der Gewinn zurückgegangen, aber unter anderem halt auch wegen des Diebstahls wieder. Denkst du, das wird dort kein so großes Problem, weil es Lebensmittel sind oder wie ist das?
Genau, ja. Ich glaube es nicht. Ich selber kann ja da aus beruflicher Erfahrung sprechen. Ich habe ja 15 Jahre im Handel gearbeitet, und ich weiß einfach, dass die Prioritäten bei Diebstählen, natürlich wird auch Essen geklaut, ja, aber das ist dann wirklich nur von Leuten, die wirklich diese Nahrung dann gerade brauchen, in der Regel, sage ich jetzt mal, ja, weil Nahrungsmittel, das kannst du nicht irgendwo verkaufen, sei denn du klaust jetzt irgendwie Kaviar oder sonst irgendwas, ja, aber die Priorität bei solchen Diebstählen, die liegt halt bei anderen Sachen. Ja, also ich kam zum Beispiel von einem großen deutschen Drogeriemarkt, der auch Parfüm verkauft hat. Dort war es natürlich dann das Parfüm, was dort bandenmäßig dann immer geklaut wurde. Ja, das konnte dann im nächstgelegenen Park dann verscherbelt werden. Da hast du und du bekommst sowieso, also ich habe mal da einen gefragt, den ich beim Klauen erwischt hatte. Ich habe gesagt, hey, was kriegst du für so ein 70 € Parfüm, das du klaust? Ja, da hat er gesagt, wenn er Glück hat, so 20 €. Ja, also da sieht man mal, wie groß da die Diskrepanz dann eben auch einfach ist, weil wie gesagt, du musst es ja auch irgendwo verkaufen. Also bei Lebensmitteln sehe ich einfach nicht diese krassen Diebstähle, wie es eben bei Home Depot jetzt der Fall war oder Dick's Sporting Goods oder bei anderen Unternehmen dann. Ja, deswegen sehe ich da nicht so problematisch tatsächlich. Ja, auch
Ja,
wenn die
spannend.
aktuelle Situation mit
Schauen.
Sicherheit nicht gut tut. Also sie werden nicht zurückgehen dadurch, also gar keine Frage, aber ich sehe da nicht so die Probleme wie bei den Sportartikelherstellern beispielsweise, ja.
Ja, top, okay.
Genau.
Dann
Das
das
zweite
noch.
Unternehmen hatte ich gerade schon genannt, hat zwar aktuell so ein bisschen die Probleme, dass ihnen die Schaukästen und so leergeräumt werden, aber Home Depot ist für mich trotzdem ein absolutes Top-Unternehmen, ja, wirkliches Qualitätsfirma, die auch sehr viele Immobilien besitzt. Das kann natürlich auch in so einer aktuellen Situation sehr interessant sein. Also ihnen gehören viele Immobilien selber, deswegen haben sie oft auch so ein hohes Kurs-Buchwert-Verhältnis oder sogar ein negatives mal teilweise gehabt, ja. Aber der Home Depot ist die größte Baumarktkette in den USA, auch deutlich größer als Lowe's. Und was mir da auch persönlich noch ein bisschen besser als bei Lowe's gefällt, dass sie mehr so diese Geschäftskunden noch einfach haben. Also sprich, dass da eben auch so institutionelle Unternehmen, also eben größere Firmen da dann eben ihre Baustoffe dann einkaufen. Und das hat ihnen zum Beispiel auch im letzten Jahr oft zu etwas besseren Ergebnissen als Lowe's geholfen. Aber beide Unternehmen Unternehmen sind natürlich super dicht beieinander, ja. Also und ein lustiger Fun Fact zu Home Depot: Es gibt, glaube ich, kein Unternehmen in Amerika oder nur ganz wenige, bei dem so viele Millionäre arbeiten wie bei Home Depot. Und das liegt an ihrem
Ja, wegen den
starken
Aktien.
Mitarbeitervergütungsprogramm, ja. Also da gibt es wirklich viele, viele Mitarbeiter, die durch die Mitarbeiteraktien tatsächlich zum Millionär geworden sind. Also wäre man mal vor einigen Jahren bei Home Depot, selbst nur wenn du im Lager angefangen hättest, hast du teilweise durch die Mitarbeiteraktien so starke Renditen bekommen, da hättest du mittlerweile ausgesorgt, ja.
Ist ja auch gut, ne? Also gut für die Mitarbeiter, aber gut fürs Unternehmen.
Ja.
Du hast eine gute Bindung, du hast einen starken Mitarbeiterstamm, ne? Die sind sehr loyal zu dir und beklauen dich wahrscheinlich nicht, weil
Nee.
die eben auch so ein bisschen von der Entwicklung abhängig sind, ne?
Ja. Und ich finde, die Bewertungskennzahlen, die sind aktuell, also für ein Unternehmen mit der Marktposition, die sind in Ordnung, ja. Also wir haben einen KGV von 20, einen Forward-KGV von 21, Price-to-Free-Cashflow 20, also eine Free-Cashflow-Yield, die bei fast 5% liegt. Das ist für ein Unternehmen in der Marktposition wirklich stark. Sie waren vor einigen Monaten mal noch deutlich günstiger von der Bewertung, das muss man auf jeden Fall sagen. Sie sind jetzt zuletzt auch mit dem Markt wieder nach oben gelaufen, aber insgesamt, finde ich, ist es trotzdem nicht utopisch. Und sie waren mal, also im Jahr 2021 hatten sie so mal ihre absolute Hochphase, da war der Kurs bei über 415. Jetzt sind sie
Krass.
so aktuell bei 333 ungefähr, also auch
Ja, das
zum
war auch
All-Time
hier
High.
Corona-Hype-Profiteur wahrscheinlich, ne? Weil
Genau.
alle waren zu Hause und haben dann zu Hause
Ja.
rumgewerkelt, ne? Das
Aber
ist.
man muss sagen, sie konnten auch im Jahr nach Corona, als das Ganze abgeflacht ist, sie haben ihre Ergebnisse gehalten. Also nicht irgendwie wie viele anderen, die dann wie so ein Kartenhaus wieder zusammengefallen sind. Ja, so Videotelefonie oder so ähnliches, ja, wo dann auf einmal völlig die Kunden dann ausgeblieben sind oder das Wachstum. Also Home Depot und auch Lowe's haben sich da wirklich noch stark gehalten. Ja, teilweise haben sie sogar noch auf die starken Vorquartale was draufgesetzt. Also muss man einfach sagen, dass das wirklich sehr ordentlich war. Und das dritte Unternehmen ist mir aber aktuell von der Bewertung auf jeden Fall zu hoch. Aber ich habe es schon öfters auf meinem Kanal gesagt. Ich bin mir sicher, in 5 Jahren ist die Aktie bei mir im Depot. Ich liege da einfach auf der Lauer, denn ich hoffe, dass da irgendwann mal, ja, mal eine schwächere Phase kommt und dann der Kurs doch mal so ein bisschen abtaucht. Oder sie läuft auch manchmal wirklich länger seitwärts. Das muss man auch sagen, das ist Waste Management. Ja, das ist für mich wahrscheinlich somit das stärkste Geschäftsmodell, das es überhaupt gibt. Müll, das, ja, Müll wird es immer geben, ja. Ich glaube, es gibt nur noch ein Unternehmen, das ein besseres Geschäftsmodell hat, das ist die Service Corporation, denn gestorben wird immer, ja. Ich weiß nicht, ob du das Unternehmen kennst.
Nee, kenne
Das
ich
ist
gar nicht.
einer der größten Bestattungsunternehmen in den USA, ist auch natürlich tatsächlich eine Aktie, die tatsächlich auch so mit so als Geheimtipp gilt, ja. Also die haben auch, glaube ich, über einen langen Zeitraum wirklich eine sehr starke Performance hingelegt, ja. Also das mal noch so als kleiner Geheimtipp am Rande. Service Corporation kennen viele nämlich auch nicht. Ich glaube, Waste Management ist da deutlich bekannter. Also ist einer der größten Müllentsorger der USA. Auch was Recycling angeht, sind sie die Nummer 1 in den USA. Und was da eben noch mit dazu kommt, sind die Mülldeponien. Du musst dir das so vorstellen, der Müll muss ja irgendwo entsorgt werden. Das ist in Mülldeponien. Kein Bundesstaat oder so möchte neue Mülldeponien bei sich haben. Das ist natürlich ganz klar. Waste Management hat da mit die höchste Anzahl in den USA. Das ist ein Burggraben, der ist fast nicht einzunehmen. Da kannst du dir vorstellen, du bist der Müllentsorger, du kannst quasi jedes Jahr Preisaufschläge machen. Ein wahnsinnig starkes Geschäftsmodell, was sich aber eben auch leider immer wieder in den Bewertungskennzahlen widerspiegelt. Also wir haben KGVs von 28 aktuell, Forward-KGV 24, Price-to-Free-Cashflow 42. Also Waste Management ist tatsächlich ein Unternehmen, das würde ich auch den anderen beiden bevorzugen, aber eben nicht zum aktuellen Preis, weil sie eben auch doch gemächlich wachsen. Also das ist jetzt kein Unternehmen, das man in einem Quartal auf einmal den Umsatz verdoppeln kann oder so. Also das ist natürlich auch nichts, wo man sich da Illusionen machen muss. Aber ja, für mich ein wirklich wahnsinnig starkes Unternehmen mit einem hervorragenden Geschäftsmodell und ja, Zukunftsaussichten. Besser geht's eigentlich fast nicht. Ja, deswegen.
Wenn man in den USA war und sieht, wie viel Plastik dort anfällt, dass alles verpackt ist, einzeln
Ja.
und so, das ist ein absoluter Wahnsinn. Selbst in den Hotels, ne, das ist, ich verstehe das nicht. Ne? Egal, auch in riesigen Ketten, du gehst zum Frühstück und alles in Wegwerfzeug. Das hat mich echt
Ja,
geschockt,
ja.
ja. Also was
Und
da
auch in
anfällt jeden
vielen
Tag, ja, ist auf jeden
Filmen.
Fall auf viele Jahre wahrscheinlich noch sicher, außer sie ändern da mal was komplett in ihrem Denken, aber
Ja. Und auch
wahrscheinlich
in
eher
vielen
nicht.
Filmen immer wieder mal so, wenn Müll entsorgt wird, sieht man tatsächlich das Waste Management da. Das ist so wie früher, dass man immer den Cola-Automat in obligatorischen gesehen hat. Immer wenn was mit Müllcontainer oder so, sieht man meistens, dass tatsächlich im Waste Management Müllcontainer dann ist bei denen, ja. Also, ja. Hervorragendes Unternehmen. Bei meiner Frau sind sie schon seit über 2 Jahren im Depot tatsächlich. Ich habe es damals nicht gewagt, den Schritt. Aber bei ihr habe ich es reingelegt damals und sie hat es bisher auch nicht bereut, auf jeden Fall, ja.
Ja, super, werde ich mir mal anschauen auf jeden Fall, die drei Aktien. Und ja, vielleicht wandert ja auch bei mir mal irgendwann jetzt eine ins Depot. Top. Ja, alles klar.
Genau.
Ja, dann danke dir, dass du so gut durchgehalten hast, ja, dass wir doch noch ein bisschen was
Ja.
zusammengefasst haben. Und euch wünschen wir auf jeden Fall ein schönes Wochenende schon mal und wir hören uns
Genau.
dann nächste Woche wieder. Genau. Bis zum nächsten
Genau,
Mal.
empfehlt uns auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da, Bewertung und wir sehen uns dann bald wieder und hoffentlich nächste Woche auch wieder etwas gesünder von meiner Seite. Macht's gut,
Genau, gute
ciao.
Besserung dir.
Danke.
Ciao.
Ciao.